So, Geschwister, heute ist Palmsonntag. Die Karwoche liegt vor uns. Und in ganz besonderer Weise werden wir in diesen Tagen ja daran erinnert, dass unser Herr Jesus Christus für uns gelitten hat, für uns gestorben ist. Wir werden an seinem Kreuz, des Tod auf Golgatha erinnert. Und am Palmsonntag ist Jesus in Jerusalem eingezogen, auf einem ausgeliehenen Esel. Die Volksmenge jubelt ihm zu, die Menschen breiten Palmzweige aus, sie breiten Kleider auf der Straße aus, um ihn willkommen zu heißen. Viele Menschen aus ganz Israel sind nach Jerusalem gekommen. Sie wollen dort das bevorstehende Passafest feiern, zum Gedenken daran, dass Gott sein Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreit hat. Und auch Jesus ist ja jetzt mit seinen Jüngern in Jerusalem. Und auch Jesus möchte gern zusammen mit seinen Jüngern das Passafest feiern. Und dazu sind, das wissen wir alle, die wir ein Fest feiern wollen, gewisse Vorbereitungen nötig. Mein Thema heute greift eigentlich nur eine kleine Randerscheinung dieser Vorbereitung auf, scheinbar Unwichtiges und Nebensächliches. Ich lese uns den Predigttext aus Lukas 22, die Verse 7 bis 13. Es kam nun der Tag der ungesäuerten Brote, an dem man das Passahlamm opfern musste. Und er sandte Petrus und Johannes und sprach: Geht hin und bereitet uns das Passahlamm, dass wir es essen. Sie aber fragten ihn: Wo willst du, dass wir es zubereiten? Er sprach zu ihnen: Siehe, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er hineingeht, und sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Und er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Sitzpolstern ausgestattet ist. Dort bereitet das Mahl vor. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passamahl vor. Jesu Jünger waren ja 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen zu diesem Zeitpunkt. Sie zogen von einem Ort zum anderen und die Jünger wussten oft gar nicht, was am nächsten Tag geschehen sollte, wo es hingehen sollte. Die wussten nur, wo sie jetzt waren, wussten auch, wo sie gestern waren. Aber was jetzt geschehen würde als nächstes, sie schauten morgens erwartungsvoll auf ihren Herrn und erwarteten von ihm das Tagesprogramm. Ich weiß nicht, wer von uns sich vorstellen könnte, so zu leben. Ich hätte damit ehrlich gesagt erhebliche Probleme. Nichts haben, nichts wissen, nur auf Jesus sehen, Jesus als Lebensinhalt, Jesus und nur Jesus allein, das hört sich sehr fromm an, aber es ist auch ein sehr herausfordernder Lebensstil. Wir befinden uns doch in unserem Land, bei aller Kritik, die wir vielleicht vorbringen mögen, doch in einem sehr sicheren Gefüge. Die Jünger hingegen, sie hatten alles verlassen, sie hatten kein Zuhause mehr. Und die Bibel berichtet uns wenig bis gar nichts darüber, wo und wie sie übernachtet haben, ob sie hin und wieder irgendwo mal aufgenommen wurden oder ob sie im Freien blieben, sozusagen unter der Brücke schliefen, und von wem und wo und wie sie versorgt wurden, wissen wir nicht. Und jetzt erhalten Petrus und Johannes einen Auftrag, der eigentlich ja recht einfach ist, der sie aber doch zunächst überfordert. Wenn der Herr Jesus heute zu uns sagen würde, bereitet uns ein Festmahl vor, dann wäre das ja eine leichte Aufgabe. Wir würden zum Telefon greifen und irgendwo etwas Geeignetes anmieten. Wir kennen die Seele und die Veranstaltungsorte in unserer Stadt und wüssten genau, wo und wie so ein Fest zu organisieren wäre. Notfalls würden wir googeln. Die Jünger konnten das nicht. Und deshalb fragen sie ihn: Ja, Herr, wo denn? Wie denn? Wie sollen wir das denn organisieren? Jerusalem war eine große Stadt, die kannten sich da nicht aus. Wir haben keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen. Wie und wo sollen wir denn jetzt einen passenden Raum finden? Ich hätte dann sogar noch viel mehr Fragen gehabt. Warum denn überhaupt wir beide, Petrus und Johannes? Petrus können wir ja noch nachvollziehen. Er war ja so etwas wie ein Sprecher der Jünger, ging immer vorweg, wusste meistens, was zu tun war. Aber Johannes war eigentlich einer, der immer mehr im Hintergrund blieb. Wenn wir beide jetzt den Saal suchen sollen, so hätte ich überlegt, was ist denn mit den anderen? Sollen die gar nichts machen, die anderen 10? Wenn wir doch schon den Saal besorgen müssen, könnten die doch wenigstens das Essen zubereiten. Oder könnten wir nicht sogar einen Catering-Service beauftragen? Hätten wir alle weniger Fragen, weniger zu tun. Fragen über Fragen, die sich mir so stellen, wenn ich diesen Text angucke. Jesus gibt den beiden jetzt einen entscheidenden und wichtigen Hinweis, sozusagen eine Vorausschau auf das, was gleich geschehen wird. Geht in die Stadt, sagt Jesus. Dort werdet ihr einem Mann begegnen, der einen Krug Wasser trägt. Dem folgt in das Haus, in das er geht, und dort werdet ihr auf den Besitzer dieses Hauses treffen. Und dem sagt, wir brauchen da einen Saal. Genauso ist es dann auch geschehen. Petrus und Johannes gehen in die Stadt, folgen dem Mann mit dem Wasserkrug, erklären dem Besitzer des Hauses, dass der Meister seinen Saal braucht, und der sagt überraschenderweise auch gleich zu, überhaupt kein Problem, alles ist da, ein Saal sogar mit Polstern ausgelegt, alles ganz wunderbar. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus und Johannes erstaunt waren über diesen reibungslosen Ablauf. Das war ja einfach. Das hatten sie so nicht erwartet. Mein Thema heute Morgen sind Wasserkrüge. Der Mann mit dem Wasserkrug, den mussten die Jünger finden. Was wäre geschehen, wenn dieser Mann nicht dahergekommen wäre? Was wäre passiert? Im ungünstigsten Fall eine üble Verzögerung. Im ungünstigsten Fall eigentlich sogar ein ausgefallenes Passamal, denn in so einer vollen Stadt dann noch einen Saal zu finden, ist wahrscheinlich nicht so ganz einfach. Also eine kleine Katastrophe. Aber der Mann war da. Ich möchte mit dieser Geschichte heute unser und euer Interesse für den Alltag gewinnen. Der Gottesdienst am Sonntag, das ist ja für uns Christen zwar eine besondere, aber eben nur eine ganz kurze Zeit. Die weitaus überwiegende Zeit in der Woche besteht auch für uns Gotteskinder ja aus dem ganz normalen Alltag. Der Mann mit dem Wasserkrug ist aus dem Haus gegangen ohne den Gedanken, heute mache ich etwas ganz Großartiges. Heute ist der Tag. Heute diene ich mit meinem Gott in ganz besonders herausragender Weise. Heute passiert's. Wenn der irgendjemand solche Gedanken erzählt hätte, dann hätte der gesagt, du spinnst doch, geh einfach Wasser holen, das ist dein Job. Es geht also nicht um irgendeine herausragende Tat, es geht hier nur um ein ganz normales Verhalten im Alltag. Ein Mann geht aus dem Haus, um einen Krug Wasser zu holen und ahnt nicht im Entferntesten, dass ihn die Apostel beim Wassertragen beobachten und ihm folgen. Der ahnt das nicht, der holt ja nur Wasser. Er steht damit unbewusst im Dienste Gottes und mutiert damit zum Wegweiser für Petrus und Johannes. Faszinierend. Allein die Tatsache, dass der Herr Jesus auch die zukünftigen Wege der Menschen kennt, ist für uns ja kaum vorstellbar. Als Jesus von dem Mann mit dem Wasserkrug sprach, war diese Begegnung noch Zukunft. Die zukünftigen Wege der Menschen, auch unsere persönlichen alltäglichen Wege, ganz normalen, banalen Wege, die sind bei Gott bekannt. Wo du also nachher oder morgen oder übermorgen hingehst und was du dort tust, das weiß Gott jetzt schon. Nichts geschieht, was Gott überraschen würde. Gott weiß. Manchmal stehen wir vor Entscheidungen und wissen zunächst nicht recht, wie wir in dieser oder jener Situation uns verhalten sollen, was wir tun sollen. Und ich finde den Gedanken in meinem persönlichen Leben immer wieder faszinierend, dass Gott schon weiß, was geschehen wird, wie ich entscheiden werde und das ganz unabhängig davon, ob meine Entscheidung gut und richtig oder völlig falsch ist. Gott lässt uns einen freien Willen. Wir sind in unseren Entscheidungen frei und unabhängig. Aber während ich das Für und Wider einer bestimmten Sache noch abwäge, manchmal vielleicht tagelang, weiß Gott jetzt schon ganz genau, was passieren wird. Jesus sagt, wenn ihr in die Stadt geht, werdet ihr einem Mann mit einem Wasserkrug begegnen. Und das allein war ja schon sehr ungewöhnlich, denn Wassertragen war üblicherweise die Arbeit der Frauen. Dieser Mann fiel also auf. Und wenn ihr dem Mann folgt, sagt Jesus weiter, dann wird er euch zu dem Besitzer des Saals führen, in dem ihr das Passa vorbereiten sollt. Und tatsächlich, der Besitzer des Festsaals ist sofort einverstanden und er hat nicht gefragt, wer seid ihr denn überhaupt? Und wo kommt ihr denn her? Und warum sollte ich euch ausgerechnet meinen Saal geben? Und könnt ihr die Saalmiete überhaupt bezahlen? Nein, es gibt nicht das geringste Problem und alles hatte Jesus vorausgesagt. Er kennt die zukünftigen Wege der Menschen. Später hat Jesus dem Petrus einmal gesagt, Petrus, jetzt bist du jung und stark und mutig und bestimmst deine Wege selbst. Aber es werden Zeiten kommen, da werden andere über deinen Lebensweg bestimmen. Jesus wusste ganz genau, was noch im Leben des Petrus alles geschehen würde. Gott kennt auch die Wege, die vor dir liegen. Und zum Glück kennst du sie nicht. Das ist Gnade. Gottes Gnade ist, dass er uns die Zukunft verhüllt. Wüssten wir heute alles, was in unserem persönlichen Leben noch geschehen würde, würden wir vermutlich alles versuchen, um dieses oder jenes abzuwenden oder anderes zu fördern. Wir wären nur noch mit uns selbst beschäftigt, mit unserem eigenen Wohlbefinden. Gott erlöst uns davon. Er gibt uns Wegweisung, er geht mit uns, er gibt seine Verheißungen, die uns begleiten. Die einzelnen Schritte bis zum Ziel aber, die kennen wir nicht. Aber Gott kennt sie. Gott kennt jeden einzelnen Schritt und er ist dabei. Er geht mit. Unserem Gott zu dienen in den ganz normalen alltäglichen Dingen, darum geht es heute. Vielleicht empfinden wir unser Leben oft als langweilig und eintönig. Es scheint immer so dasselbe zu sein. Und abgesehen von aller prophetischen Gabe, die Jesus hatte, wusste er natürlich auch von dem Mann mit dem Wasserkrug, wahrscheinlich deswegen, weil das ein ganz treuer Diener war. Auf diesen Mann war Verlass, auf den konnte man zählen. Der geht dort jeden Tag mit dem Wasserkrug und der wird auch morgen wieder da sein. Mit anderen Worten, der lebt seine Treue im Alltag. Wir sind Gottes Diener und Nachfolger in unserem ganz alltäglichen persönlichen Leben. Das ist nicht langweilig, sondern das ist etwas Außergewöhnliches, unserem Gott zu dienen. Wir müssen gar nichts besonders Großartiges und Außergewöhnliches tun. Hier in dieser Geschichte ist es nur eine Kleinigkeit, wie Gott ein Leben beobachtet, wie er es gebrauchen kann, zum Segen und zur Wegweisung für andere. Dieser Mann lebt nur treu seinen Alltag, er geht seiner Pflicht nach, er holt einfach nur Wasser. Das soll uns ermutigen, unseren Alltag nicht als langweiliges Einerlei oder gar als lästige Pflichtübung zu verstehen, sondern unserem Gott in allem zu dienen. Paulus schreibt an die Kolosser in Kapitel 3, Vers 17, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles in dem Namen des Herrn Jesus. Es geht also nicht darum, nur hier am Sonntagmorgen im Gottesdienst den Namen Gottes groß zu machen, sondern immer und überall mit unserem ganzen Leben. Und dann kann auch Wasser holen eine geistliche Tat sein. Der Mann mit dem Wasserkrug dient dem lebendigen Gott und ist sich dessen gar nicht bewusst. Der weiß das gar nicht. Zum Glück, wenn ihm das bewusst gewesen wäre, wäre er vermutlich völlig verkrampft gewesen, mit dem Krug auf dem Kopf oder auf der Schulter und immer mit dem Gedanken, jetzt muss ich ganz besonders würdevoll und geistlich daherschreiten. Nein, der holt einfach nur Wasser und damit macht er alles richtig. Die Apostel beobachten ihn und sie folgen ihm und der Mann wird damit zur Schlüsselfigur für die Lösung ihres Problems. Fast unglaublich, aber wahr. Und genauso können wir, du und ich, zur Schlüsselfigur für andere werden, einfach nur durch unser Leben, an jedem Tag, in unserem ganz normalen Alltag. Gott ist ein Gott des Alltags. Es gibt nicht umsonst 6 Werktage und nur einen Sonntag. Das hat System. Der Mann mit dem Krug geht seinen alltäglichen Weg und der dient damit Gott ohne es zu wissen. Wenn Gott uns segnet und zum Segen berufen hat, dann können wir oft ein Segen sein, ohne es zu wissen. Von vielen Dingen in unserem Leben, in der Nachfolge Jesu, kennen und merken wir die Auswirkungen ja gar nicht. Am Ende wirst du vielleicht mal erstaunt sein, wie dein Alltag und deine Treue und das, was du in der Nachfolge Jesu Christi gelebt hast, zum Segen und zur Wegweisung geworden ist für andere. Der Mann mit dem Wasserkrug ist sogar Leitung und Orientierung für die Apostel. Gott sieht unser Alltagsleben. Er sieht, wie du mit deinem Partner, mit deinen Kindern umgehst, mit deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Mitschülern. Er sieht, wie du lebst, was du tust, wie du denkst, deine Art und Weise mit Menschen oder mit Situationen umzugehen. Und das alles machst du jeden Tag, ohne besonders darüber nachzudenken. Und du ahnst gar nicht, dass Gott es gebrauchen kann und damit etwas Segensreiches bewirkt. Und vielleicht schauen andere auf dich und suchen Orientierung bei dir. Im Epheserbrief drückt Paulus das noch viel dramatischer aus. Da erklärt er den Ephesern etwas von der Gemeinde Jesu und schreibt in Kapitel 3, Vers 10, die himmlischen Mächte und Gewalten schauen auf die Gemeinde Jesu, um die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen. Was für eine Aussage. Gott nimmt die Gemeinde Jesu, also uns, unser Leben, als Bild für die himmlischen Mächte und Gewalten und sagt, wenn ihr die Weisheit Gottes erfahren wollt, dann schaut euch die mal an. Und das ist völlig unabhängig davon, wie fromm du redest und ob du gerade mal einen guten Tag hast oder gerade mal was richtig gemacht hast, sondern das kommt darauf an, wie du deinen Alltag lebst. Und wenn wir das Leben Jesu anschauen, dann fällt ja auch auf, dass viel mehr in seinem ganz normalen Alltag geschehen ist als im Tempel oder zu irgendwelchen besonderen Anlässen. Es gibt zwar großartige Versammlungen und herausragende Momente, in denen Jesus gewirkt hat, aber das Allermeiste geschah auf dem Wege, so nebenbei, unterwegs, im Alltag. Mit drei kurzen Begebenheiten, die uns in der Bibel berichtet werden, möchte ich diese Gedanken heute Morgen noch einmal etwas vertiefen. Denn jedes Mal, wenn Krüge und Wasser in Gottes Wort vorkommen, dann geht es um ganz besondere Begegnungen und um besondere Ereignisse. Und jedes Mal merken wir, wie aus einer ganz gewöhnlichen Alltagssituation ein gewaltiger Segen erwächst. Und wir sehen daran, wie Gott wirkt, und das soll uns in unserem persönlichen Leben ermutigen. Die erste Geschichte, die ich nennen möchte, kennen wir sicherlich alle gut. Es ist die Begegnung Jesu mit der Frau am Jakobsbrunnen, finden wir in Johannes Kapitel 4. Jesus ist erschöpft und er sinkt am Brunnen nieder, um auszuruhen. Seine Jünger dagegen laufen unterdessen zur Höchstform auf und vollbringen eine logistische Meisterleistung. Die gehen mit 12 Mann für 13 Mann Essen einkaufen. Weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben, aber die wollten wahrscheinlich einfach nur mal raus, mal zum Aldi oder wo auch sonst hin, einfach mal was anderes sehen. Und Jesus sitzt erschöpft an dem Brunnen und ruht sich aus. Und schon geht's los, Krug und Wasser. Eine Frau kommt zu einer etwas ungewöhnlichen, eigentlich unmöglichen Zeit, mittags in der Hitze, und will Wasser schöpfen. Und Jesus kommt mit ihr ins Gespräch über das alltägliche Wasser, zunächst ganz belanglos. Ach, du willst Wasser schöpfen? Ja, ich bin hier, um Wasser zu schöpfen. Und Jesus bittet sie, ihm zu trinken zu geben. Dann erwähnt Jesus wie beiläufig, wenn ich dir Wasser geben würde, dann würde dich nie mehr dürsten. Die Frau denkt, das wäre ja grandios. Dann bräuchte ich nie mehr hierher kommen. Immer diese Schlepperei mit dem Wasser, wenn das nicht mehr sein müsste. Wie herrlich. Wir haben zu Hause ja alle Wasser, das immer verfügbar ist. Fließendes Wasser jederzeit, im Bad, in der Küche, vielleicht sogar im Garten. Für uns ist das völlig normal und nichts Besonderes. Aber für die Frau war der Gedanke, nie mehr irgendwo Wasser holen zu müssen, ein faszinierendes Angebot. Dann kommen ihr doch Zweifel. Das ist ja wirklich interessant, sagt sie, aber wie soll denn das gehen? Womit willst du denn schöpfen? Wo hast du denn deinen Krug? Der Brunnen ist tief. Wie willst du das denn machen? Und so wird aus dieser alltäglichen und zunächst belanglosen Plauderei ein Gespräch mit einer Ewigkeitsdimension. Jesus sagt, Wasser, das ich gebe, ist lebendiges Wasser. Und es würde zu einer Quelle lebendigen Wassers in dir werden. Und die Frau sagt, gib mir dieses Wasser. Und im weiteren Verlauf des Gesprächs offenbart Jesus die Wahrheit über das persönliche Leben dieser Frau. Er offenbart die Wahrheit des Wortes Gottes über ihr Leben. Und es kommt zur Einsicht und zur Erkenntnis, eine ganz fantastische Begegnung. Am Ende sind Krug und Wasser völlig egal und gegenstandslos. Die Frau lässt alles stehen und liegen und rennt in die Stadt und sagt, seht her, hier ist jemand, der hat mir die ganze Wahrheit gesagt. Das ist doch vielleicht der Christus, der Messias. Wenn du mit dem Krug Wasser unterwegs bist in deinem Alltag, treu und zuverlässig, bist du möglicherweise unterwegs, um Menschen, die vielleicht am Wegesrand verloren gehen würden, unseren Herrn Jesus zu offenbaren. Gott wird Begegnungen schenken und die fangen oft an mit einem Krug und mit Wasser, mit etwas ganz Alltäglichem, so wie hier am Brunnen. Im Alltag ergeben sich Gelegenheiten, da wirkt Gott. Es braucht keine ganz besonders heiligen Momente. Eine weitere Begebenheit finden wir im Alten Testament. In 1. Mose 24 wird uns berichtet, wie Abraham seinen Knecht beauftragt, eine Frau für seinen Sohn Isaak zu suchen. Das ist eine außergewöhnlich schwere Aufgabe, möchte ich meinen. Für jemand anders eine Frau zu suchen, das kann man ja eigentlich nur alles falsch machen. Dass Eltern für ihre Kinder Ehepartner aussuchen, das ist in verschiedenen Gegenden unserer Welt ja auch heute noch üblich. Aber dass man diese Aufgabe dann noch an einen Bediensteten delegiert, das ist schon sehr ungewöhnlich. Aber in den damaligen Arbeitsverhältnissen gab es keine Widersprüche. Also zieht der Knecht los. Was soll er machen? Er hat eine weite Reise vor sich und er fleht verzweifelt zu seinem Gott um Gelingen für diese Reise. Ein verständliches Gebet, gar nicht auszudenken, wenn das schief ginge. Dann wäre er natürlich am Ende schuld, weil er die falsche Frau beschafft hätte. Er kommt an sein Ziel und steht dort abends an dem Wasserbrunnen, weil die Frauen zu dieser Zeit gewöhnlich mit ihren Krügen aus der Stadt kamen, um Wasser zu schöpfen. Und der Diener erbittet von Gott ein Zeichen und sagt, wenn das Mädchen, das ich jetzt um Wasser bitten werde, mir Wasser geben und auch meine Kamele mit Wasser versorgen wird, dann weiß ich, das ist die Richtige. Das ist die Frau, die du für Isaak bestimmt hast. Und während er noch betet, kommt Rebekka und holt Wasser. Und sie ist nicht mit dem Gedanken aus dem Haus gegangen. Heute ist der Tag. Heute werde ich entdeckt. Heute ändert sich meine ganze Zukunft. Heute passiert es. Heute finde ich den Mann fürs Leben. Nein, sie geht einfach nur mit ihrem Krug Wasser holen. Und nachdem sie Wasser geschöpft hat, wird sie von dem Knecht angesprochen und er bittet um Wasser. Rebekka gibt dem Fremden Wasser und holt auch für seine Kamele Wasser, um ihn zu trinken zu geben. Und der Knecht ist überwältigt. Gott hat mein Gebet erhört und innerlich preist er seinen Gott. Rebekka hat keine Ahnung, was sie da macht. Sie holt einfach nur Wasser, ist einfach nur nett und höflich. Und sie wird damit zu einem göttlichen Zeichen und zu einer Gebetserhörung für diesen Knecht. Und sie handelt so, weil sie nur einfach voller Barmherzigkeit und Mitgefühl ist. Wenn dein Herz voller Barmherzigkeit und Mitgefühl ist, was ja eigentlich normal sein sollte im Reiche Gottes, und wenn du manchmal vielleicht sogar ein klein bisschen mehr tust, als üblich ist und erwartet wird, kannst du damit Menschen in Erstaunen versetzen und zu einem Zeichen Gottes für andere werden. Rebekka verlässt ihre Heimat und folgt dem Knecht Abrahams. Sie wird Isaaks Frau und damit eine der Mütter des Volkes Gottes. Und alles beginnt mit einem Krug und mit Wasser. Eine dritte Begebenheit. Sie handelt von dem ersten Wunder, das Jesus tat. In Johannes 2 finden wir das. Und es fing an mit Krügen und mit Wasser. Eine Hochzeitsfeier in Kana. Und Jesus und seine Jünger waren auch eingeladen zu dieser Hochzeitsfeier. Und zum Glück waren sie nicht zu fromm, um hinzugehen und mitzufeiern. Die waren auch da. Sie sind also auf dieser Hochzeitsfeier und wir lesen, dass auch die Mutter Jesu da war. Und wie Mütter so sind, die haben alles im Blick, besonders auch die Probleme. Und auch diese hier abzeichnende Entwicklung. Und sie weiß schon, das wird eng, da geht was gehörig schief. Wie Mütter eben so sind, die wissen das, die haben das im Gespür. Und sie versucht, ihren Sohn zu instrumentalisieren und sagt, es gibt hier ein Problem mit dem Wein. Und Jesus weist sie etwas unwirsch ab. Was hatte er damit auch schließlich zu tun? Er war auch nur ein Gast. Er war eingeladen. Naja, denkt Maria, er wird es schon machen. Dann ist es soweit. Die Panne mit dem Wein. Wie peinlich. Eine Hochzeitsfeier und es ist kein Wein mehr da. Und Jesus sagt zu den Dienern, holt mal die Wasserkrüge und füllt sie mit Wasser. 6 steinerne Wasserkrüge standen vor dem Haus, zusammen mit ungefähr 500 bis 600 Litern Fassungsvermögen. Ein bisschen nachdenklich stimmt uns das schon für so eine Feier. Wir müssen aber bedenken, dass Hochzeitsfeiern in diesen Ländern in der Regel bis zu einer Woche dauerten. Und während dieser Zeit war das Haus für alle geöffnet, für alle Freunde und Bekannten, für alle Leute, die in dem Dorf oder Ort wohnten. Es musste also durchaus mit Hunderten von Gästen gerechnet werden im Verlaufe dieser Zeit. Und hier waren ganz offenbar viel mehr Gäste gekommen, als eingeladen waren oder als erwartet worden war. Jesus lässt also die Diener das Wasser holen und die das Wasser holen wissen gar nicht warum und wozu, die gehen einfach nur Wasser holen. Sie sind gehorsam, sie haben Wasser geholt, kommen zurück und sagen, Herr, hier ist das Wasser. Und Jesus sagt, bringt es in die Küche. Und die Diener denken, so viel Wasser in die Küche, warum das denn? Weiß gar nicht, ich hätte so viel Platz gar nicht in meiner Küche. Gib's dem Speisemeister, sagt Jesus. Also schleppen die Diener 500 bis 600 Liter Wasser in die Küche und sagen zu dem Speisemeister, wir würden heute wahrscheinlich sagen zum Oberkellner, probier mal. Und dieser ist auch etwas verstört und denkt, geht's noch? Schlimm genug, dass der Wein ausgegangen ist. Soll ich den Gästen jetzt vielleicht Wasser servieren? Aber der Speisemeister probiert und er ist begeistert. Höchste Qualität. Ist uns das schon mal aufgefallen? Alles, was Jesus macht, ist von höchster Qualität. höchste Qualität bis hin zum Wein. Und das System war ja eigentlich klar. Man gibt normalerweise erst den besseren Wein und später, wenn die Leute schon ein wenig orientierungslos geworden sind, dann den schlechteren. Aber hier war es genau umgekehrt. Aus Wasser Wein, das ist die Qualität des Reiches Gottes. Gott macht Überfluss. Gottes Wesen wird im Überfluss deutlich. Und nur wenige Leute wissen, was hier wirklich geschehen war. Ich weiß nicht, ob die Mutter Jesu inzwischen mitbekommen hatte, dass Jesus irgendwie hier eingegriffen hatte. Sie hatte ein paar Männer rein und rausrennen und Wasser schleppen sehen, aber sie weiß auch nicht genau, was passiert ist. Und die meisten haben keine Ahnung, wundern sich nur, dass plötzlich Wein von herausragender Qualität serviert wird. Und so verwandelt sich diese Hochzeitsfeier vom Mangel zum Überfluss. Jesus tut dieses Zeichen als erstes Wunder, um den Menschen seine Größe deutlich zu machen, besonders auch seinen Jüngern. Und am Ende der Geschichte heißt es da auch, seine Jünger glaubten an ihn. Kein Wunder nach diesem Erlebnis. Die haben begriffen, hier pulsiert das Leben, hier ist jemand, der aus Alltäglichkeit, der aus einer Zwangslage Segen machen kann. Aus Wasser Wein, aus Alltäglichem etwas Besonderes. Und jeder, der Jesus nachfolgt, wird feststellen, dass Gott aus einem armseligen und verwässerten Leben höchste Qualität machen kann. Leben, das zum Feiern reicht. Ich weiß, dass es nicht immer Grund nur zum Feiern gibt, das ist auch normal. Aber trotzdem ist die Qualität eines Lebens an der Seite Jesu überragend. Wir kehren zurück in den Saal, zu dem der Mann mit dem Wasserkrug die Jünger geführt hatte. In Johannes 13 lesen wir, wie Jesus dort dann am Abend seine Jünger versammelt, eben zu diesem Passafest. Und Jesus legt seine Oberkleider ab, gießt Wasser in eine Schale und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Vielleicht handelt es sich bei dem Wasser um das Wasser aus dem Krug, den der Mann morgens in dieses Haus gebracht hatte. Vielleicht, wir wissen es nicht, aber es ist gut möglich. Was Jesus hier tut, das ist eine alltägliche und völlig normale jüdische Sitte und kein besonders geistliches oder außergewöhnliches Geschehen. Es gab dort keine gepflasterten Wege oder gar Teerstraßen, wie wir das heute kennen. Und die Leute, die in der Regel mit offenen Sandalen draußen rumliefen, auf den unbefestigten und staubigen Wegen, die hatten halt schmutzige Füße, wenn sie nach Hause kamen. Und die wurden dann üblicherweise gewaschen. Ungewöhnlich war allerdings, dass hier der Größte diesen Dienst übernimmt. Das war außergewöhnlich. Normalerweise war das ein Sklavendienst. Und dieser Dienst an den Gästen wurde üblicherweise von den Geringsten im Hause verrichtet. Als also Jesus jetzt Wasser in die Schale gießt, sind die Jünger entsetzt. Jetzt wird es peinlich, jetzt wird es richtig peinlich. Und nachdem sich der erste Schreck gelegt hat, meldet sich Petrus zu Wort und sagt, Moment mal, das geht so nicht, Herr, nicht mit mir. Doch, sagt Jesus, du verstehst jetzt nicht, was ich tue, später wirst du es erfahren. Wenn du das nicht geschehen lässt, hast du keinen Teil an mir. Petrus ist immer noch nicht überzeugt und sagt, Herr, wenn das so ist, dann will ich ganz baden. Und Jesus erklärt seinen Jüngern nochmal, dass sie mit Ausnahme des Verräters ja eigentlich alle rein sind. Aber weil sie ja täglich über diese Erde gehen, machen sie sich dabei immer wieder die Füße schmutzig. Um Anteil zu haben am Reiche Gottes, ist es deshalb notwendig, dass die Füße, die sich im Laufe des Alltags immer wieder verschmutzen, gereinigt werden. Wer gewaschen ist, der ist rein, aber der Alltag verschmutzt uns. Auf irgendeine Art und Weise sind wir alle davon betroffen. Und deswegen ist auch immer wieder Reinigung erforderlich und notwendig. Mit dem, was ich jetzt tue, sagt Jesus, gebe ich euch ein Beispiel. Ich, der ich eigentlich euer Herr bin, mache mich zu eurem Diener und ich sorge dafür, dass ihr Anteil an mir habt für Zeit und für Ewigkeit. Und deswegen wasche ich euch die Füße. Damit gibt Jesus auch uns ein Beispiel, dient einander, verrichtet in Demut und aus Liebe auch mal einen geringeren und weniger wertgeschätzten Dienst. Und so sind wir selbst einerseits mit dem Krug Wasser unterwegs, andererseits brauchen auch wir oft jemand, der mit dem Krug Wasser für uns unterwegs ist, um Orientierung und Leitung für unser Leben zu haben. Leben wir für unseren Gott. Sei mit deinem Leben ein Zeugnis für deinen Gott. Hilf deinem Bruder und deiner Schwester Anteil zu haben am Reiche Gottes. Gott kann durch dich und mich Großes wirken. Was immer es ist, oft fängt es am Anfang mit einem Krug Wasser an. Vielleicht sogar mit Strömen lebendigen Wassers, die ja eigentlich von unseren Leibern fließen sollen. Mit der Treue im Geringsten. Gott sucht in seinem Reich keine Helden, sondern ganz normale Menschen. Nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches. Unser Alltag soll ein Segen und ein Hinweis sein auf Gottes Ziele. Jammern wir also nicht über unser Leben, wenn es uns manchmal eintönig und schwierig erscheint, wenn sich alles immer wiederholt und seinen normalen Gang geht, sondern freuen wir uns, dass wir auch und gerade im Alltag für unseren Gott leben dürfen. Und Gott wird uns und unsere Begegnungen segnen, wo auch immer wir sind, auf wen auch immer wir treffen. Gott hat einen Plan. Er kennt auch unsere zukünftigen Wege. Er kennt unsere Wege und unser Tun von morgen. An die Epheser schreibt Paulus in Kapitel 2, Vers 10, dass wir in Christus Jesus zu guten Werken geschaffen sind, die Gott zuvor bereitet hat. Es ist also schon alles vorbereitet. Wir brauchen nur noch darin wandeln. Unsere Aufgabe ist es, in Treue den Platz einzunehmen, an den wir gestellt sind. In unserer Familie, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, bei Arbeit und Schule. Sei ein Wasserträger für deinen Gott. Er will dich als Wegweiser gebrauchen in seinem Heilsplan zum Segen, zur Erlösung und zur Errettung für deine Nächsten. Amen.
Amen.